Es ist Frühling, die Sonne scheint, die Natur blüht auf. Wie geht's dir, Ilka? Was macht der Frühling mit deinem Energielevel?
Ich würde sagen, alles gut. Alles irgendwie wie immer.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Voll schön. Denken sich wahrscheinlich auch viele von euch. Es wird langsam wärmer. Einige haben vielleicht schon im Biergarten gesessen oder draußen Sport gemacht. Wir sprechen über den Frühling und über einen Begriff, der Hochkonjunktur hat, und zwar die Frühjahrsmüdigkeit. Müssen wir von Überschlafen natürlich dringend über die Details sprechen.
Absolut. Wir klären heute, was wissenschaftlich über diese Form von Müdigkeit oder auch Erschöpfung bekannt ist, ob man das Phänomen auch in nicht deutschsprachigen Ländern kennt und welche Hypothesen es zur Entstehung von Frühjahrsmüdigkeit gibt.
Und am Ende unserer Folge, wie immer, unser Schlafmythen-Check. Da geht es um eine Erzählung, die auf Social Media die Runde macht. Und zwar geht es um unsere 8 Stunden optimale Schlafdauer, von denen wir ja immer so sprechen. Da heißt es, die seien nur für Männer untersucht und Frauen bräuchten eigentlich viel mehr Schlaf. Klären wir heute, was da dran ist. Und damit herzlich willkommen zu Überschlafen. Hier geht es bei uns jeden Dienstag um ein neues Schlafthema, zum Beispiel ums Snoosen, um Powernaps oder um die Insomnie, also eine Ein- und oder Durchschlafstörung. Hört gerne in unsere anderen Folgen rein und schreibt uns, wenn ihr ein Thema habt, zu dem wir unbedingt mal Christines Expertise brauchen. Überschlafen@deutschlandfunknova.de ist die Adresse und Dr. Christine Blume ist jede Woche hier mit mir. Sie ist die Expertin in Sachen Schlaf in diesem Podcast, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und an den universitären psychiatrischen Kliniken.
Ja, und mit mir heißt euch auch Ilka willkommen. Ilka Knigge ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Danke dir, Christine. Starten wir, Christine. Wenn Menschen sagen, ich leide unter Frühjahrsmüdigkeit, dann beschreiben sie ja meistens erstmal so eine Reihe an, ich nenne es jetzt einfach mal Symptomen. Manche sagen so, oh, ich bin total antriebslos, ich könnte mich eigentlich ständig für einen Powernap auf die Couch legen oder vielleicht sogar schon in die Sonne auf dem Balkon.
Genau, einige beschreiben Müdigkeit, auch wirklich so eine richtige Erschöpfung. Manche berichten auch von Schwindel, Kopfschmerzen oder Kreislaufproblemen.
Ja, habe ich jetzt auch echt schon von einigen in meinem Umfeld mitbekommen. Die meinten, oh ja, der Frühling und so. Ich habe mich mal nach Umfragen umgeschaut. Ganz häufig tauchte eine von MNIT auf. Das war ein Meinungsforschungsinstitut. Das gibt es heute jetzt nicht mehr. Die sind mit TNS-Infratest verschmolzen. Und das ist heute, das haben vielleicht einige schon mal gehört, Infratest-DMAP. Aber völlig egal, laut dieser Umfrage, die ist schon ein paar Jahre alt, ist mehr als jede dritte Frau betroffen von Frühjahrsmüdigkeit, 39%. Und bei den Männern sind es 22%, die sich schlapp fühlen. Hast du noch weitere Zahlen gefunden, wie viele Menschen diese sogenannte Frühjahrsmüdigkeit beschreiben?
Nee, also ich bin auch wie du immer wieder über diese MNIT-Umfrage gestolpert. Und in den Schweizer Medien habe ich auch Verweise auf Zahlen von bis zu 50% gefunden, also finde ich ganz schön krass,
ja, das ist echt viel.
Die eben Frühjahrsmüdigkeit berichten. Woher diese Zahl kommt, das bleibt da aber vollkommen unklar und die Originalquelle, liebe ich ja immer sowas, by the way, die war auch nicht angegeben, ja. Beziehungsweise ich konnte sie auch nicht finden.
Ja, genau, also das ist in dem Falle auch total schwierig gewesen, da mal so ein bisschen wirklich in Umfragen reinschauen zu können, wenn es nicht so wahnsinnig viel gibt. Aber wir können zumindest vielleicht mal festhalten, dass Frühjahrsmüdigkeit Menschen bewegt. Ich habe auch mal in die Google Trends geschaut, da findet man ja immer so ein bisschen Infos drüber, wie häufig bestimmte Wörter bei Google gesucht werden. Und das Wort Frühjahrsmüdigkeit, das erreicht dann ganz zuverlässig im Frühjahr immer seinen Höhepunkt, meistens so im März rum, manchmal noch Anfang April. Und den Rest des Jahres interessiert das Thema offenbar keinen, zumindest nicht unter den Leuten, die in Deutschland bei Google suchen.
Ja, die suchen dann vielleicht Herbst- oder Wintermüdigkeit.
Ja, genau. International, hast du da Umfragen gefunden? Was sagen die?
Also ich habe einige KollegInnen, die ich über die Europäische Schlafforschungsgesellschaft kenne, mal gefragt. Das ist jetzt zwar auch natürlich überhaupt nicht repräsentativ, aber ich dachte, wenn es jemand weiß, dann ja wohl die.
Ja.
Und meine Kollegin Adriana, die ist Polin und sie sagt, sie kennt sowas aus Polen, aber da bezieht man das generell so auf den Wechsel der Jahreszeiten. Also es gibt aber auch diesen Begriff auch für andere Jahreszeiten. Mhm. Sie sagt so, wenn dann jemand über Müdigkeit oder so ja, irgendwie eine Erschöpfung klagt oder auch Konzentrationsprobleme, dann sagt man so, ja, hey, take it easy, mach langsam, das ist der Jahreszeitenwechsel.
Ach ja, okay, und das würde man dann auch so zum Sommer nochmal sagen oder zum Herbst.
Ja, ja, genau, also ja, okay. Wann immer sich die Jahreszeiten ändern, so hat sie das beschrieben. Mhm. Und Lorenzo aus Italien hat gesagt, er kennt den Begriff Frühjahrsmüdigkeit so nicht. Mhm. Liv ist auch eine Kollegin von mir, die ist in den Niederlanden aufgewachsen und hat auch gesagt, sie hat davon noch nie was gehört, nur in Bezug auf den Winter. Und Marin aus Belgien, die hat mir geschrieben, sie glaube, das gibt es in Belgien nicht. Im Gegenteil, sie sind alle gerade total froh, dass die Sonne endlich mal wieder rauskommt. Und dann habe ich auch noch meine direkte Bürokollegin Ruta gefragt.
Ich wollte sagen, du hast ja eine richtige Umfrage hier gemacht.
Ja. Und genau, Ruta kommt aus Litauen. Und die hat mal schnell dort für mich gegoogelt und da gibt es Medienberichte zur Frühjahrsmüdigkeit. Aber also irgendwie finde ich, insgesamt ist auch die Lage da relativ undurchsichtig. Und ich muss sagen, wir könnten ja auch mal so ein bisschen Schwarmintelligenz hier nutzen in unserem Podcast. Ich fände es mega spannend zu erfahren, ob unsere Hörerinnen und Hörer da vielleicht noch mehr Erkenntnisse haben.
Ja.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal länger woanders gelebt habt oder in einem anderen Land aufgewachsen seid oder eine Nähe zu einem anderen Kulturkreis habt, schreibt uns doch gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Spannende Erkenntnisse, würde ich sagen, teilen wir dann gerne auch mit allen, die uns zuhören, in einer der nächsten Folgen.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Jetzt müssen wir aber dringend mal dazu kommen, was dran ist an diesem Begriff der Frühjahrsmüdigkeit und auch an den Auswirkungen, die manche Leute ja beschreiben. Gibt es wissenschaftliche Studien, die ganz klar nachweisen können, dass Frühjahr macht Menschen müde?
Nein, nach meinen Recherchen gibt es keine wissenschaftliche Studie zum Thema Frühjahrsmüdigkeit. Und das finde ich schon total spannend, weil es ist zumindest ja im deutschsprachigen Raum gefühlt so weit verbreitetes Phänomen, dass das nie wissenschaftlich untersucht wurde, finde ich schon irgendwie spannend. Ich habe dann auch so ein bisschen genereller recherchiert, habe gedacht, ja, vielleicht findet man ja was in der wissenschaftlichen Literatur dazu, ob es irgendwie jahreszeitliche Schwankungen, also nicht nur jetzt aufs Frühjahr fokussiert, sondern jahreszeitliche Schwankungen von Erschöpfungssymptomen oder so gibt. Aber auch da habe ich ehrlich gesagt nichts Handfestes gefunden.
Mhm.
Insgesamt scheint es also eher so zu sein, dass es was ist, was von ganz vielen so subjektiv beschrieben wird. Das ist, man hat ja das Gefühl, das ist gerade fast wie so ein geflügeltes Wort.
Ja.
Aber ob das auch ein in Studien messbarer Effekt ist, das ist unklar.
Okay, also wir können festhalten, kaum bis gar nicht untersucht. Was sagst du, ist es dann eine Lücke in der Forschung, die man ganz dringend schließen müsste oder spricht es eher dafür, dass es dieses Phänomen gar nicht gibt, im Frühjahr müde zu sein?
Also die Zahlen aus den Umfragen, die sprechen, finde ich, auf jeden Fall dafür, dass sich im Frühjahr eine relevante Zahl von Menschen erschöpft fühlt, müde fühlt und vielleicht auch noch weitere Symptome hat.
Mhm.
Und dieses Gefühl oder diese Symptome, die kann man ja auch niemandem absprechen.
Ja, nee,
aber
genau.
Um feststellen zu können, dass sich eine Durchschnittsperson vielleicht gerade auch im Vergleich mit anderen Jahreszeiten aktuell gerade erschöpfter fühlt, vielleicht sogar auch, woran das möglicherweise liegt, da bräuchte man natürlich eine wissenschaftliche Untersuchung dazu.
Also würdest du sagen, Lücke?
Ja, totale Lücke.
Mhm.
Ich werde im Frühjahr, aber übrigens auch im Herbst, ganz oft zu Interviews zum Thema Müdigkeit angefragt.
Mhm.
Also manchmal sage ich dann, auch wenn dann im Frühjahr jemand anruft, dann sage ich, hey, aber ihr habt doch vor einem halben Jahr schon mal angerufen und wolltet mit mir über die Müdigkeit im Herbst sprechen. Aber insgesamt muss man halt sagen, also das ist irgendwie auch mega unbefriedigend, wenn man dann immer sagen muss, ja, also können wir schon drüber quatschen, aber aus wissenschaftlicher Sicht gibt es da halt einfach nichts.
Ja.
Ja, und deshalb habe ich vor ein paar Wochen meinen Kollegen Albrecht Forster in Bern auch gefragt, ob er nicht Lust hätte, da gemeinsam mit mir mal Licht ins Dunkel zu bringen. Und er hatte zum Glück auch Bock drauf. Grüße gehen raus an Albrecht. Und in einer Umfragestudie befragen wir jetzt über ein Jahr lang immer wieder, also insgesamt 9-mal, Menschen zu ihrer Erschöpfung, Schläfrigkeit am Tag und ihrem Schlaf und wollen dadurch eben Erkenntnisse darüber gewinnen, ob sich eben Müdigkeit und Erschöpfung im Lauf des Jahres verändern.
Christine, also Lücke erkannt und du möchtest sie jetzt für uns schließen. Das finde ich sehr gut. Da müssen wir natürlich ein Follow-up machen.
Ja, auf jeden Fall.
Wer macht mit bei eurer Umfrage? Kann da jeder mitmachen?
Ja, du und auch alle anderen, die Lust haben, man muss nur über 18 Jahre sein, können da mitmachen. Die erste Befragung, die dauert ungefähr knapp 20 Minuten und alle darauf folgenden dann knapp 10. Also das ist auch eine recht schnelle Sache. Mhm. Und ich würde sagen, wir verlinken die Studie in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn viele Menschen uns dabei helfen, das Phänomen Frühjahrsmüdigkeit oder jahreszeitliche Schwankungen in Erschöpfung und Müdigkeit besser zu verstehen.
Check. Das klingt sehr gut. Okay, das heißt, wir haben eine Lücke identifiziert. Du versuchst sie zu schließen in nächster Zeit. Dann lass uns doch vielleicht in der Zwischenzeit mal drüber sprechen, welche Ideen so kursieren, was da los sein könnte in puncto Frühjahrsmüdigkeit. Vielleicht können wir dann irgendwann schon mal ein Update geben, wenn du Erkenntnisse gewonnen hast. Also Hypothese 1, die findet sich zum Beispiel auch auf Websites von Krankenkassen, aber auch anderswo im Netz. Und die besagt, dass im Frühjahr die Hormone durcheinander geraten, und zwar Melatonin und Serotonin. Und da heißt es, der Körper brauche Zeit, um die wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das gehe mit Kreislaufproblemen, Müdigkeit und Kopfschmerzen einher. So, lass uns das mal Stück für Stück durchgehen, diese These. Erstmal für alle, die mit diesen Hormonen noch nicht so vertraut sind, was tun Serotonin und Melatonin in unserem Körper?
Serotonin und Melatonin sind zwei wichtige Botenstoffe in unserem zentralen Nervensystem. Wobei eigentlich nur Melatonin ein Hormon ist. Serotonin wird nicht als Hormon klassifiziert, sondern das ist ein Botenstoff, ein sogenannter Neurotransmitter. Mhm. Und jetzt ist so am Tag, da produziert die sogenannte Zirbeldrüse, so nennen wir die im Gehirn, Serotonin. Und in der Nacht, da wird dann aus Serotonin Melatonin produziert. Mhm. Und Melatonin, das ist ja quasi so ein Dauergast bei uns hier bei Überschlafen. Das ist das
Hormon
der
Dunkelheit. Haben wir auch eine extra Folge zu gemacht, Leute.
Genau. Und kommt auch immer wieder zuverlässig vor.
Ja, genau.
Ja, und dieser Dauergast hier bei uns, das ist das Hormon der Dunkelheit. Die Ausschüttung, die beginnt so 2 bis 3 Stunden vor der üblichen Schlafenszeit. Und dieses Hormon macht uns müde und hilft uns auch beim Einschlafen. Serotonin, das ist ein Neurotransmitter. Auch wenn es oft als Glückshormon so bezeichnet wird, also man kennt das auch so ein bisschen in Zusammenhang mit Depressionen, dann ist es, wie gesagt, eigentlich kein Hormon, es ist ein Neurotransmitter. Und Serotonin ist aber viel mehr als nur ein Stoff, der uns angeblich glücklich macht. Der erfüllt ganz komplexe und vielfältige Aufgaben im Organismus und das Serotoninsystem ist auch extrem komplex. Heute wird Serotonin meistens mit Wachheit in Zusammenhang gebracht, also wenn wir jetzt über Schlafen und Wachsein sprechen. Seltener auch mit Schlaf, da wird es schon kompliziert. Mhm. Ja, ich habe es gesagt, es ist einfach komplex.
Aber lass uns zumindest mal an diese Frage annähern. Mhm. Können Serotonin, also der Neurotransmitter, und Melatonin, das Hormon, durcheinander geraten jetzt alleine durch eine Jahreszeit wie den Frühling?
Also allgemein muss man sagen, unser Körper ist sehr gut darin, ein Durcheinandergeraten zu verhindern. Mhm. Also das heißt, da wird jetzt nicht irgendwas durcheinander gewürfelt, was sich dann wieder sortieren muss. Ich würde eher sagen, es verändert sich halt möglicherweise was. Und Veränderungen im Körper sind aber prinzipiell auch erstmal was ganz Normales. Solche Veränderungen, die zeigen sich dann zum Beispiel in Tag-Nacht-Schwankungen, also in einem sogenannten zirkadianen Rhythmus, der eben ungefähr 24 Stunden dauert. Wir haben aber auch monatliche Rhythmen, wie zum Beispiel den Menstruationszyklus oder auch sogenannte saisonale Veränderungen, also jahreszeitlich bedingte Veränderungen.
Das heißt, man könnte schon sagen, dass über das Jahr hinweg verteilt die Ausschüttung dieser Hormone nicht immer gleich ist.
Genau. Und da gibt es auch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Also in einer Studie, die wir auch in unserer Folge zum Schlaf während des Winters ja besprochen haben, haben Probandinnen und Probanden ein Wochenende unter freiem Himmel verbracht. Also die Forschenden haben die campen geschickt. Und da hat man gefunden, dass im Winter länger Melatonin ausgeschüttet wurde als im Sommer. Also die innere biologische Nacht, die man eben über die Dauer der Melatoninausschüttung messen kann, die hat im Winter länger gedauert. In unserer modernen Gesellschaft, da haben wir aber ja vergleichsweise wenig natürliches Licht am Tag, auch insgesamt eine recht geringe Lichtdosis meistens. Aber jetzt im Vergleich zu einer Campingsituation oder so, natürlich relativ viel künstliches Licht am Abend. Und deshalb muss man sagen, unsere Lichtumgebung, die schwankt einfach gar nicht so stark zwischen Sommer und Winter. Und deshalb fallen vermutlich auch so jahreszeitliche Unterschiede viel geringer aus, als wenn man jetzt eben in so einer ganz natürlichen Umgebung lebt. Und selbst wenn unsere biologische Nacht ja jetzt im Frühjahr gerade eher wieder kürzer wird, weil es halt am Tag immer länger hell ist, dann sollte ja eigentlich auch das Schlafbedürfnis eher ein bisschen geringer werden und nicht mehr, wie es eigentlich ja die Frühjahrsmüdigkeit so ein bisschen nahelegen würde.
Kannst du nochmal sagen, welche Rolle Licht da spielt?
Genau, das Licht spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Ja, und unabhängig von Melatonin ist eben das Licht sehr wichtig. Man weiß, viel Tageslicht, das macht uns am Abend eher müde und führt auch dazu, dass wir eben ein bisschen früher müde werden. Und das ist das, was wir jetzt, wenn wir eben mehr Zeit auch unter freiem Himmel verbringen, vielleicht auch die Mittagspause, weil es eben draußen schön ist, das ist was, was man jetzt spüren könnte. Aber insgesamt sollten wir das eben eher am Abend spüren. Also wir sollten am Abend müder werden, weil Licht und insbesondere Sonnenlicht am Tag, das ist ja eigentlich ein sehr wirksamer Wachmacher. Also verleiht uns eigentlich mehr Energie. Und das steht natürlich jetzt wieder so ein bisschen im Widerspruch mit dieser Frühjahrsmüdigkeit, die wir ja wahrscheinlich eher dann am Tag spüren.
Okay, das heißt, wir können festhalten, wahrscheinlich, weil jetzt das Wetter irgendwie stabiler ist, weil es wärmer ist, sind wir mehr draußen, wir bekommen mehr Tageslicht. Und das könnte uns früher müde machen. Ich weiß auch von dir, dass es den Tiefschlaf verbessern kann. Und das würde im Endeffekt dafür sprechen, dass wir zwar früher müder werden, aber jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag über so müde sind, ja? So habe ich das richtig verstanden.
Also mehr Tageslicht sollte eigentlich dazu führen, dass wir uns am Tag wacher fühlen, nicht müder.
Alles klar, okay. Dann können wir sagen, Hormon Melatonin, da haben wir alles zusammengetragen. Was ist mit Serotonin?
Ja, auch beim Serotonin, da findet man jahreszeitliche Unterschiede. Eine Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass an helleren Tagen, also Tagen mit mehr Tageslicht, da wird auch mehr Serotonin verstoffwechselt. Aber auch wenn da jetzt irgendwie die Müdigkeit der Teilnehmenden in der Studie nicht mit erfasst wurde, ich finde es echt total schwer, einen direkten Zusammenhang zwischen diesem Serotoninstoffwechsel und irgendwie einer Müdigkeit herzustellen.
Ja, okay.
Eigentlich deutet es eher auch nicht in Richtung mehr Müdigkeit. Mhm. Insbesondere, wenn man halt wieder einbezieht, das Licht eben wach macht und nicht müde.
Das heißt, für Hypothese 1, also es geraten Hormone durcheinander, beziehungsweise ein Botenstoff und ein Hormon. Und deshalb könnte es sein, dass wir im Frühling irgendwie eine höhere Müdigkeit verspüren. Gibt es eigentlich so keine Anhaltspunkte? Fast im Gegenteil sogar, oder? Die Anhaltspunkte, die wir da finden, wenn wir nach welchen suchen, die würden eher darauf hindeuten, dass wir wacher sind.
Ja,
Dann lass uns zur Hypothese 2 übergehen. Und die lautet, wir haben über den Winter hinweg einen Vitamin-D-Mangel aufgebaut. Also wir können Vitamin D ja bilden, wenn wir uns dem Tageslicht aussetzen. Und das tun wir vielleicht im Winter weniger, die Sonne ist weniger stark. Und der Mangel, der soll sich dann im Frühling bemerkbar machen. Zack, Frühjahrsmüdigkeit. Was sagst du dazu?
Ja, Vitamin D, das ist ein Vitamin, das wir nicht in ausreichender Menge durch die normale Nahrung so aufnehmen können. Und es spielt vor allem eine Rolle für den Knochenstoffwechsel, ist aber auch wichtig fürs Immunsystem. Und ein Vitamin D-Mangel, das wissen viele, der kann eben auch zu Müdigkeit führen. Ja, und so zwischen März und Oktober, da reicht die Sonneneinstrahlung in unseren Breitengraden aus. Also wir brauchen da UVB-Strahlung, um Vitamin D bilden zu können. In diesen Monaten reicht sie aus, damit wir Vitamin D bilden können. Also sofern unsere Sonne ausreichend der Haut ausgesetzt ist, wobei Sonnencreme eben ja auch wieder die UVB-Strahlung abhält. Aber es ist ja auch wichtig, wissen wir alle. Alles in allem kann das aber dazu führen, dass eben dann so am Ende des Winters, weil wir eben zwischen November und Februar aufgrund der Sonnenanstrahlung kein Vitamin D bilden können und natürlich auch viel mehr Zeit drin verbringen, kann es sein, dass wir Richtung Ende des Winters einen Vitamin-D-Mangel haben. Und was ich spannend fand, war auch, dass zum Beispiel meine Kollegin Ruta, eben die aus Litauen kommt, berichtet hat, dass das sowas ist, was ganz häufig in Litauen wohl vorkommt und auch mit dieser Müdigkeit in Zusammenhang gebracht wird.
Das heißt, ein Vitamin-D-Mangel könnte schon eine körperliche Ursache für diese Frühjahrsmüdigkeit sein.
Ja, Vitamin D, das kann eine Rolle spielen, aber auch da fehlen einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Denn auch wenn so das Ende des Winters und damit auch ein potenzieller Mangel ganz gut vielleicht dazu passt, dass die Frühjahrsmüdigkeit so im März oder auch dann Anfang April auftritt, frage ich mich schon, weshalb sie uns dann so gefühlt so plötzlich erwischt, wenn es halt warm wird.
Ja.
Und warum sie zumindest dann auch irgendwie ja gefühlt recht schnell wieder verschwindet. Die meisten von uns verbringen ja auch im Sommer eigentlich recht wenig Zeit draußen. Gesundheitsbewusste Menschen cremen sich oft mit einem hohen Lichtschutzfaktor ein. Wir haben vielleicht auch viel Haut trotzdem im Sommer bedeckt, was dann auch nicht unbedingt gerade so eine Vitamin-D-Bildung fördert.
So, aber etwas, was ja plötzlich auftritt, und das werden wahrscheinlich viele Menschen jetzt gerade auch mitbekommen haben, sind Pollen. Yay, es kribbelt und man muss niesen, man hat rote Augen. Viele kennen das. Könnte das nicht ein Grund sein? Weil nach meinem Wissensstand kann die Pollenallergie selber erstens schon mal müde machen. Zum anderen nimmt man dann vielleicht auch irgendwie müde machende Medikamente und so. Was ist mit Pollenallergie? Kann die zur Frühjahrsmüdigkeit führen?
Da hast du vollkommen recht. Also Pollenallergie oder auch Heuschnupfen, das haben ja viele Menschen. Und so eine allergische Reaktion, die aktiviert das Immunsystem und führt dazu, dass eben bestimmte Botenstoffe, wir nennen die Zytokine, ausgeschüttet werden. Und die können müde machen und sorgen auch für so ein erhöhtes Schlafbedürfnis. Und eben ja, wie du gesagt hast, auch die Medikamente, die man zur Behandlung dieser Pollenallergie nutzt, die können ebenfalls müde machen. Das könnte also ein Erklärungsansatz für Frühjahrsmüdigkeit sein, wobei ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, ob die Betroffenen diesen Zusammenhang nicht auch kennen und ob die dann vielleicht auch in der Umfrage eher sagen würden, na, Frühjahrsmüdigkeit nicht, aber eine Pollenallergie habe ich, die macht mich müde.
Ich weiß das manchmal gar nicht so. Also was ich weiß ist, dass die meisten sich natürlich darüber bewusst sind, dass die Medikamente müde machen. Mhm. Aber ist das Wissen darüber so verbreitet, dass die Allergie an sich auch müde machen kann? Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist das auch eine Verwechslung. Nicht.
Also, aber jetzt wissen uns Zuhörerinnen und Zuhörer das zumindest.
Also wir können zumindest mal festhalten, dass eine Allergie eine Rolle spielen könnte. Das wäre für mich jetzt auch so eine Erklärung, wo ich sagen würde, okay, irgendwie ist es gar nicht so blöd, leuchtet vielleicht irgendwie ein, dass es dann auch so ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung ist, der das beschreibt. Das würde irgendwie so ganz gut passen, aber es ist, na gut, es ist auch irgendwie nur Spekulation. Komm, wir gehen auf die vierte Hypothese, der Blutdruck soll es sein.
Ja, also tatsächlich hat man in Studien gefunden, dass der Blutdruck in wärmeren Monaten eher niedriger ist als in kälteren, weil ja die Blutgefäße sich bei höheren Temperaturen weiten und das kann man sich jetzt leicht vorstellen, dass dann der Blutdruck eher sinkt. Das würde aber auch bedeuten, dass wir uns dann ja daran gewöhnen, weshalb eben auch die Müdigkeit dann nach relativ kurzer Zeit wieder weggeht. Und da habe ich schon noch so ein paar Fragezeichen. Also warum fühlen wir uns dann plötzlich irgendwie müde und warum können wir uns dann daran gewöhnen und fühlen uns dann beim vielleicht gleichen Blutdruck weniger müde? Ja.
Okay, also Hypothese 4. Gucken wir noch auf die letzte Hypothese. Die Zeitumstellung ist schuld an der Müdigkeit im Frühjahr. Wir haben ja die Uhr umgestellt am Osterwochenende. Also was könnte da dran sein?
Ja, also die Anpassung gerade im Frühjahr, die dauert einfach ein paar Tage nach der Zeitumstellung. Bei manchen ein bisschen länger, bei anderen kürzer. Und viele schlafen in den Tagen nach der Zeitumstellung etwas weniger. Man kann halt einfach auch nicht auf Kommando am Abend müde werden. Und der Wecker, der klingelt am Morgen eben dann natürlich trotzdem. Und dann kommt aber unterm Strich weniger Schlaf raus. Das kann natürlich müde machen, sollte aber jetzt nicht unbedingt zu einer generellen und auch mehrere Wochen dauernden Erschöpfung führen bei gesunden Personen. Und was ich auch denke, ist, wenn es jetzt nur an der Zeitumstellung läge, dann dürften wir ja davor keine entsprechende Müdigkeit erleben. Und wir haben das jetzt schon gesagt, also wissenschaftlich ist es einfach nicht untersucht. Aber du hast in den Google Trends nachgeschaut und gesagt, Frühjahrsmüdigkeit, das wird auch schon im März gegoogelt. Ja. Und das ist ja wirklich auch immer der Monat, der noch vor der Zeitumstellung liegt. Das heißt, auch da würde ich mich jetzt schwer tun, so einen starken Zusammenhang zu erkennen. Also klar ist die Zeitumstellung, die macht was mit uns, aber dass es jetzt die Erklärung für eine eventuelle Frühjahrsmüdigkeit ist, da habe ich so ein bisschen Zweifel.
Wenn ihr aber genaueres wissen wollt über die Zeitumstellung und über die Effekte, dann könnt ihr natürlich da sehr gerne nochmal reinhören in unsere komplette Folge zum Thema Zeitumstellung. Die ist noch recht jung, die findet ihr also im Feed sehr weit oben. Alles in allem können wir jetzt an der Stelle auf jeden Fall mal festhalten, es gibt verschiedene Hypothesen, wo die Frühjahrsmüdigkeit herkommen könnte. Manche scheinen so eine bisschen bessere Erklärung zu sein als andere, aber Forschung fehlt uns. Also wir können im Endeffekt das Phänomen Frühjahrsmüdigkeit aktuell nicht auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen erklären.
Ja, genau.
Okay, dann lass uns doch trotzdem mal, selbst wenn wir jetzt keinen Beweis finden konnten für die Existenz der Frühjahrsmüdigkeit, draufschauen. Manche fühlen sich ja vielleicht trotzdem gerade schlapp und müde. Mhm. Denen hilft es nicht zu sagen, ja, wir wissen nicht, ob das existiert oder nicht, sondern denen hilft es vielleicht, ein paar Tipps hier mal zusammenzutragen. Das Netz gibt jede Menge Tipps her gegen die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit und wir wollen die mal kurz durchgehen. Und du hast natürlich auch noch Schlafexpertinnen-Tipps mitgebracht. Tipp 1 aus dem Netz, genügend frisches Obst und Gemüse essen. Gut, okay, Vitaminmangel, wenn wir den haben, der kann uns ja vielleicht müde machen. Würdest du also sagen, das ist ein guter Tipp?
Ja, also eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist immer gut und wichtig. Und ich glaube, es ist ja auch gut, sich so um die eigene Gesundheit zu kümmern. Und das sorgt dann vielleicht auch für ein positives Körpergefühl und vielleicht auch für weniger Müdigkeit. Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gegen die Frühjahrsmüdigkeit hilft, aber sonst ist es sicher nicht schlecht.
Ja, vielleicht so Side-Effekte, oder? Vielleicht auch, ja, dass man sagt, okay, ich halte dann irgendwie so gute Zeiten ein zum Essen und kümmere mich so ein bisschen darum, dass ich mir irgendwie was Gesundes zubereite und so. Vielleicht sorgt das auch dafür, dass man sich am Abend besser entspannt.
Ja, genau.
Tipp 2, ausreichend trinken. Ach, Dauerbrenner, oder? Immer gut, um nicht Kopfweh zu bekommen oder sich schlapp zu fühlen. Was würdest du sagen gegen Frühjahrsmüdigkeit?
Ja, also Wasser trinken ist immer wichtig und eine gute Idee.
Das sollte man nicht lassen.
Ja, also ob es jetzt gegen Frühjahrsmüdigkeit hilft, würde ich ausprobieren. Also Schaden tut es sicher nicht.
Dann Tipp 3, Wechselduschen und Saunabesuche. Ich kann das hier so runterrattern, weil es wirklich Seiten gibt, die genau solche Dinge vorschlagen gegen Frühjahrsmüdigkeit. Das soll die Blutgefäße trainieren und helfen gegen die Müdigkeit. Was sagst du, ist das echt so?
Ja, so Saunabesuche sind super. Wobei ich muss sagen, mich macht es eher immer müde. Und irgendwie ist gerade auch nicht so mehr so die richtige Jahreszeit, um die Sauna
zu
machen.
Doch, Sauna geht immer.
Okay, gut, wenn du das sagst. Fällt aber auch vielleicht so ein bisschen unter Selbstfürsorge und kann einfach das Wohlbefinden verbessern. Und bei Kälte ist es so, das ist auf jeden Fall ein Wachmacher. Also morgens mit Wechselduschen zu starten, das kann, denke ich, helfen. Und wenn man über den Tag einen Durchhänger hat, dann kann es auch helfen, so mal kaltes Wasser über die Unterarme laufen zu lassen oder sich kaltes Gesicht abzuwaschen. Das kann dann schon gut tun.
Da muss man aber auch schon hart für drauf sein, finde ich.
Also für die Wechselduschen meinst du?
Ja. Ja. So, jetzt aber die Dr. Christine Blume Tipps gegen Schlappsein. Was hast du uns mitgebracht?
Also ich starte mal mit der größten Überraschung. Genügend Schlaf. Also man sollte natürlich ausreichend schlafen, auch darauf achten. Ich glaube auch, jetzt ist es ja so, man verbringt gerne Zeit draußen. Hier in Basel trifft man sich dann vielleicht wieder mit Freunden am Rhein für ein Apero. Und dann ja, sollte man einfach trotzdem darauf achten, dass man auf genügend Schlaf kommt, auch wenn es gerade natürlich sehr verlockend ist, diese ersten warmen Tage zu nutzen.
Ich habe das eben auch schon gedacht. Sind wir nicht einfach jetzt wieder in dieser Zeit, wo wir Freizeitstress haben und deswegen sind wir müde, weil wir plötzlich so viel vorhaben? Gut, ich kann es auch nicht beweisen.
Nee, aber es könnte auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ja. Genau, mein zweiter Tipp ist raus ins Tageslicht. Das macht wach, das hebt die Stimmung und das kann, wir haben es schon vorher angesprochen, eben auch unseren Schlaf positiv beeinflussen. Dann der dritte Punkt, passt so ein bisschen zum ersten, soziale Aktivitäten, die machen auch wach. Also auch da sparen, sondern sich mit Freunden treffen, das Wetter genießen, das draußen sein, auch das kann wach machen. Mhm. Ja, und wenn einen so eine Müdigkeitswelle so im Büro überkommt und man hat das Gefühl, einem fallen gleich die Augen zu, dann kann auch so ein bisschen Bewegung helfen. Mhm. Oder vielleicht, wenn man einen Schreibtisch hat, den man hochstellen kann, sich dann hinzustellen. So ein Positionswechsel, der kann dann auch schon helfen. Ja. Und zu guter Letzt, wenn man das Gefühl hat, Diese Müdigkeit und Schlappheit, es geht trotz aller Tipps nicht vorbei. Man wacht vielleicht sogar morgens nicht mehr erholt auf, hat vielleicht sogar eine starke Einschlaftendenz am Tag, dann bitte ab zur Hausärztin und abklären lassen.
Okay, das können wir an der Stelle auf jeden Fall festhalten. Kommen wir zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Es macht sich gerade so ein Mythos bei Instagram, TikTok und Co. breit. Und der lautet, die 8 Stunden Schlaf, von denen wir oft sagen, dass sie optimal für uns sind, so pro Nacht, die seien nur an Männern erforscht. Er hier betont es zum Beispiel auch.
Hey Doc.
Yes.
Why do women need more sleep than men?
Oh, they need dramatically more sleep than men. I can always say this. A man can get away with 7 to 8 hours. But the idea is a woman needs 8 to 10 hours. And the key is what's called hormonal reserves.
Okay, thank you.
You're welcome.
Okay, also Männer brauchen viel weniger Schlaf als Frauen. Und er kommt dann eigentlich noch mit so einer relativ großen Erklärung, das liege an den Hormonen. Und letzten Endes ist aber sozusagen die Stoßrichtung immer, Frauen brauchen eher so 9 bis 10 Stunden. Und manchmal liest man auch noch während der Menstruation noch eine Stunde mehr. Und wegen dieses 8 Stunden Schlafmythos würden Frauen eben an einem ständigen Schlafmangel leiden. So viel zum Mythos. Christine, dein Auftritt.
Ja, an der Stelle auch erstmal nochmal Danke an unsere Hörerin Jana, die uns auf diesen Mythos aufmerksam gemacht hat. Und ich finde, der gehört unbedingt geklärt. Insgesamt muss man sagen, das ist ziemlicher Quatsch. Und das entspricht vermutlich auch überhaupt nicht der Wahrnehmung der meisten Frauen. Abgesehen davon, dass ich es echt schon ganz schön frech finde, wenn ein Mann mir auf TikTok oder Instagram erklärt, wie viel Schlaf ich als Frau zu brauchen habe. Wir Schlafexpertinnen und Experten empfehlen 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht und das ganz unabhängig vom Geschlecht.
Ja, ist ja vielleicht jeder auch unterschiedlich, oder? Also jeder Mensch.
Ja, genau. Genau, deshalb sagen wir auch 7 bis 9 und wer sich dann vielleicht nach 6 oder nach 10 erst ausgeruht fühlt, ist auch okay. Jetzt ist ja dieser Vorwurf, diese Schlafdauer und diese Empfehlung, 8 Stunden im Schnitt, sei nur an Männern untersucht worden. Und da muss man sagen, in der Vergangenheit wurden Studien tatsächlich häufig nur an Männern durchgeführt. Heute ist das anders. Da muss man echt schon eine gute Begründung haben, sonst kann man das in einer Fachzeitschrift kaum noch publizieren. Aber zurück zur Schlafdauer.
Ja, bitte.
Dass wir heute 7 bis 9 Stunden pro Nacht empfehlen, das basiert nicht auf dem Wissen aus so klassischen Experimenten. Also wenn man sich so vorstellt, man bringt da Leute irgendwie ins Schlaflabor und verkabelt die dann und misst dann irgendwas.
Ja.
Sondern dieses Wissen, das stammt aus großen epidemiologischen Studien. Also da beobachtet man über meist relativ langen Zeitraum eine meistens auch ziemlich große Gruppe von Personen, fragt sie, wie lange sie üblicherweise pro Nacht schlafen und schaut dann, wie häufig sie zum Beispiel eine bestimmte Erkrankung entwickeln oder auch in welchem Alter sie versterben. Und dann geht man her und bringt diese Schlafdauer, die Sie berichtet haben, mit der Erkrankungshäufigkeit zusammen, beziehungsweise auch mit dem Sterbealter. Und nach diesen Studien, da hat man gefunden, dass die Menschen, die 7 bis 9 Stunden pro Nacht schlafen, tendenziell auch die beste Gesundheit haben und am längsten leben. Und in all diesen Studien wurden aber Frauen und Männer gleichermaßen eingeschlossen.
Okay.
Und eine Meta-Analyse, also das ist so eine Analyse, die Daten aus mehreren Studien mit einschließt und damit einfach verlässlicher in ihrer Aussage wird, die hat sogar geschlussfolgert, dass es keine Geschlechtsunterschiede beim Zusammenhang zwischen Schlafdauer und allgemeiner Sterblichkeit gab.
Das heißt, wir können eigentlich festhalten, ist Quatsch.
Ja. Und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und mal auf Studien schauen, die Männer und Frauen befragt haben, wie viel sie denn so pro Nacht schlafen. Und dann berichten erwachsene Frauen im Schnitt 12 Minuten pro Nacht mehr zu schlafen als Männer. Wohlgemerkt, wir reden hier von Minuten und nicht Stunden. Und im höheren Alter, da berichten dann die Männer ein bisschen mehr Schlaf als die Frauen.
Okay. Ach ja, und eben, wir haben schon kurz drüber gesprochen, was ist mit dieser Stunde mehr Schlaf während der Menstruation?
Ah ja, super. Dass Frau während der Menstruation noch mehr Schlaf bräuchte, stimmt so ebenfalls nicht. Im Gegenteil, also die Menstruation, die kostet uns eher Schlaf, wenn sie zum Beispiel mit Schmerzen einhergeht. Und man muss auch sagen, auch hormonell ist es kein Zustand, der jetzt besonders viel Schlaf fördert.
Auch dazu haben wir eine gesamte Folge gemacht. Auch die könnt ihr euch anhören, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Dann, Christine, Frühjahrsmüdigkeit. Was nehmen wir mit?
Ja, also es scheint sie zu geben, es berichten zumindest viele Menschen, dass sie momentan Müdigkeit und Erschöpfung empfinden. Aber wissenschaftlich wurde dieses Phänomen bisher noch nicht nachgewiesen. Wir sind aber dran.
Genau, Christine ist dran, wenn ihr mitmachen wollt bei der Umfrage. Wir verlinken die euch in den Shownotes und vielleicht könnt ihr dann dazu beitragen, dass diese Lücke in der Forschung geschlossen wird. Und bis dahin, schlaft trotz Frühling oder mit Frühling oder obwohl es Frühling ist, gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.